Wir lesen gemeinsam aus Gottes Wort den Predigttext aus Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Johannes Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Herr Jesus Christus, wir möchten dich jetzt bitten um deine Gnade und deinen Segen. Schenke du Klarheit über dein Wort. Sprich du zu uns. Schenk du, dass wir alle ermutigt und gestärkt werden durch dein Wort. Amen. Diese Begebenheit aus Johannes Kapitel 10, die wir soeben miteinander gelesen haben, da macht Jesus zwei Ich-Bin-Aussagen. Die eine haben wir jetzt gehört, das war: Ich bin die Tür. Vers 11 sagt Jesus dann: Ich bin der gute Hirte. Und diese beiden Bilder von Ich bin die Tür und Ich bin der gute Hirte, die gehen ineinander über. Jesus sagt zwar erst in Vers 11: Ich bin der gute Hirte. Wenn wir aber genau schauen, werden wir sehen, dass es auch für die ersten 10 Verse gilt. Jesus ist also die Tür und Jesus ist der Hirte, auch bereits in diesem ersten Teil. Diese Bilder gehören zusammen und trotzdem werden wir sie in zwei Predigten behandeln. Heute geht es also um die Aussage Jesu: Ich bin die Tür. Das nächste Mal dann: Ich bin der gute Hirte. Um etwas genauer zu verstehen, wieso Jesus diese Aussage, dieses Gleichnis erzählt, müssen wir das Ganze im Zusammenhang betrachten. In Johannes Kapitel 9 heilt Jesus einen blind geborenen Mann. Und das war etwas absolut Neues. Alle Blinden, die Jesus bis dahin geheilt hatten, die hatten einmal gesehen und haben durch irgendeine Krankheit im Laufe der Jahre ihr Augenlicht verloren. Dieser Mann aber war von Geburt an blind. Und es gab es noch nie, dass ein von Geburt an blinder Mann wiedersehen konnte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten das jetzt genau untersuchen. Wieso wurde dieser Mann wieder sehend? Wer hat ihn sehend gemacht? Wie ging das genau vor sich? Und vor allem, wer ist dieser Jesus, der solche Wunder tut? Eine scheinbar aufrichtige Haltung: Ich will herausfinden, was da vor sich ging. Nur hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten ein großes Problem. Und zwar: Sie haben von Beginn an ausgeschlossen, dass dieses Wunder geschehen konnte, weil Jesus Christus der Messias, der Gesandte Gottes ist. Und das wird recht tragisch. Zu Beginn an glauben sie gar nicht, dass dieser Mann jemals blind war. Als dann das irgendwann mal klar war, dass er blind war, haben sie versucht zu sagen: Ja, der ist gar nicht blind geboren. Als dann aber seine Eltern bezeugt haben: Doch, der ist blind geboren, hatten sie irgendwann mal genug von der ganzen Sache und haben den nun widersehenden Mann aus dem Tempel geworfen und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die Gleichnisse von Jesus, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte, ist eine direkte Antwort auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es geht um Macht und Autorität, aber auch um den Weg zu wahrer Errettung. Dazu wollen wir uns drei Punkte anschauen. Zwei Personen, zwei Stimmen und eine Tür. Zwei Personen, Hirte oder Dieb. Wir haben gelesen von Schafen in einer Schafhürde. Und wir sehen hier auf dem Bild so eine Schafhürde aus der Zeit Jesu. Die war von einer Mauer umgeben und hatte eine Tür. An dieser Tür hielt der Wächter Wache und er schaute, dass nur diejenigen, die berechtigt waren, zu den Schafen einzugehen, also die Hirten, die durften hinein. Diebe wurden logischerweise nicht hereingelassen, dazu war der Wächter da, dass er sehen konnte, darfst du zu den Schafen oder darfst du nicht. Der Hirte, der konnte immer kommen. Er kannte den Wächter, er durfte hinein zu seinen Schafen, er konnte sie rufen und mit ihnen auf die Weide gehen. Im Gegensatz dazu die Diebe und die Räuber. Diese konnten nicht einfach zur Tür hineingehen, sondern sie mussten sich einen anderen Weg zu den Schafen suchen. Also nahmen sie irgendwo, vielleicht in einer dunklen Ecke, versuchten sie über die Mauer zu steigen und da die Schafe mitzunehmen. Jesus sagt nun, alle, die vor ihm gekommen sind, sind nicht die guten Hirten, sondern das sind Diebe und Räuber. Die Diebe und Räuber, die kommen, um zu stehlen, um zu töten und zu verderben. Sie kommen nicht als gute Hirten zu den Schafen. Sie wollen sie auch nicht auf die Weide führen. Sonst hätten sie ja vorne zur Tür hineinkommen können und sagen, hallo, ich bin der Hirte, ich führe die Schafe gerne auf die Weide. Im Alten Testament wird das Volk Israel öfters mit einer Schafherde verglichen. In Psalm 78 heißt es zum Beispiel, dass Gott sein Volk aus Ägypten hinausgeführt hat wie Schafe und er leitete sie wie eine Herde in der Wüste. In Jesaja 53 heißt es dann auch, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Die Schafe haben ein besonderes Bedürfnis nach Leitung, Pflege und Schutz. Sie brauchen einen Hirten, der ihnen vorangeht, der sie zur Weide führt, der sie voller Liebe, Geduld und Hingabe sich um sie kümmert. Jesus sagt, wer vor mir gekommen ist, der war ein Dieb und ein Räuber. Nun, wir müssen diese Aussage richtig verstehen. Nicht alle, die gekommen sind, waren Diebe und Räuber. Es gab zum Beispiel einen Mose. Mose war der demütigste Mensch, der je gelebt hat. Und er setzte sich für das Volk Israel ein. Es ging ihm nicht darum, selbst einen großen Namen zu machen, sondern er ging dem Volk voran. Er hat sie durchs Meer geführt, er hat sie durch die Wüste geführt. Er hat immer wieder zu ihnen gesprochen, sie geleitet, sich um sie gekümmert, ihre Fragen beantwortet, mit Gott gesprochen, sie gelehrt. Mose hat sich hingegeben für das Volk. Er hat niemals sich den Auftrag selbst, eine gewalttätige Herrschaft zu haben über die Schafe, sondern er war von Gott eingesetzt als Hirte für die Schafe Israels. Es gäbe aber auch noch Josua, Gideon oder Samuel, Ezra, Nehemia, die Propheten, aber auch gewisse Könige wie zum Beispiel David. Das sind Menschen, Hirten aus dem Alten Testament, die das Volk gut geführt haben. Wenn Jesus hier aber sagt, alle die vor ihm gekommen sind, sind Diebe und Räuber, dann meint er diejenigen, die sich mit Macht und Gewalt Herrschaft über das Volk angeeignet haben. Zum Beispiel der König Ahab. Unter ihm wurde schrecklicher Götzendienst praktiziert. Er hat das Volk Israel verführt zu anderen Götzen, Es ging ihm nicht darum, dem Volk voranzugehen, sondern es ging ihm darum, selbst alles zu haben, was er wollte. Zum Beispiel einen Weinberg, den er sich unter den Nagel gerissen hatte. Der Glaube in Israel wäre beinahe ausgestorben. Es gab zuletzt noch 7000 Menschen in Israel, die nicht dem Götzendienst verfallen sind. Was ist das für ein Hirte, der sein Volk zu Götzendienst verführt? Es ging ihm nicht um die Schafe, es ging ihm nicht um das Volk, sondern es ging ihm um den eigenen Vorteil. Er war leider nicht der Einzige. Es gab in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder falsche Hirten oder eben Diebe und Räuber, die das Volk ausgenutzt haben und dann liegen gelassen hatten, sobald sie sich selbst genügend Profit hatten. In Hesekiel Kapitel 34 gibt es ein ganzes Kapitel, das von den falschen Hirten spricht. Ich denke, wir werden in der nächsten Predigt über den guten Hirten dann noch mehr darauf eingehen. Zwei Verse möchte ich aber aus Hesekiel 34 lesen. Das sind Vers 2 und Vers 10. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Hemden fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Also ein klares Gericht über die falschen Hirten. Und ebenso wie hier Hesekiel 34 die falschen Hirten verurteilt, damit sind auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten gemeint. Denn sie waren nicht echte Hirten des Volkes, sondern sie waren Diebe und Räuber. Ihr Ziel war es, über das Volk zu herrschen. Sie wollten angesehen werden. Sie wollten am Markt begrüßt werden mit großen Worten. Sie taten alles, um ihre Macht, das in ihrer Macht stand, um das Volk unter ihre Gesetze und Regeln zu halten. Und damit hinderten sie das Volk sogar, Jesus als den Messias anzunehmen. Als der Blindgeborene bezeugt hat, das ist ein besonderer Prophet. Das ist der Erste, der einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. Was war die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten? Sie warfen ihn aus dem Tempel. Sie wollten also verhindern, dass er weiterhin am Gottesdienst teilnehmen kann. Sie wollten ihm den Zugang zu Gott versperren. Was sind das für Hirten? Das Problem war auch, dass Gott den Pharisäern und Schriftgelehrten nie den Auftrag gegeben hat, dass sie eine Gewaltherrschaft über das Volk errichten sollten. Sie wollten Führer des Volkes sein. Sie wollten das Volk ins Reich Gottes einführen. Sie haben viele überlieferte Gesetze, die nicht in der Bibel stehen, dem Volk aufgedrängt. Sie haben mit Drohungen das Volk bearbeitet, dass sie auch die hinterste und letzte Überlieferung genau einhalten. Sie forderten unbedingten Gehorsam. Jesus spricht sogar: Ihr habt euch auf den Stuhl Moses gesetzt. Matthäus 23, Vers 13 sagt Jesus: Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Jesus verurteilt jede falsche Herrschaft über sein Volk, weil es ist sein Volk, über das er herrscht. Und er verteilt Macht und Autorität den Personen, die er will. Niemand darf sich mutwillig Zugang zu seinem Volk verschaffen. Der Auftrag und die Befähigung zum Schafehüten, die kommt immer von Jesus. Und wenn jemand diesen Auftrag an sich reißt, dann ist das nicht legitim. Dies wird deutlich, als in der ersten Gemeinde Älteste eingesetzt wurden. Man hat gemerkt, es braucht Aufseher und Hirten der Gemeinde. Und im 1. Timotheus und auch im Titusbrief lesen wir ganze Abschnitte mit Anforderungen, wer kann denn ein Hirte der Gemeinde sein? Sie sollten nicht nach Gewinn streben, sie sollten demütig sein, sollten einen guten Ruf haben und noch viele andere Punkte sind da aufgelistet. Auf jeden Fall wären die Pharisäer und Schriftgelehrten da klar durchgefallen. Sie haben das nicht erfüllt. Leider gibt es auch heute noch Diebe und Räuber. Nicht alle, die in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi an einer Machtposition sind, sind Hirten. Auch da haben sich Diebe und Räuber eingeschlichen. Es gibt zum Beispiel Älteste, die ihr Amt nicht für die Gemeinde ausüben, sondern nur, um ein gutes Ansehen zu haben. Ihre Arbeit oder Freizeit ist ihnen wichtiger und die Gemeinde verkommt. Aber Hauptsache, sie können sich Älteste nennen. Aber auch Kirchen oder Sekten, wo eine Hierarchie und Autorität herrscht, wo Menschen abhängig gemacht werden von Priestern oder Sektenführern, wo falsche Lehren verbreitet werden und die Klarheit des Wortes Gottes nicht mehr gelehrt wird. Zusätzliche Gebote werden gemacht, um die Menschen zu knechten und sie abhängig zu machen, nicht von Jesus, sondern von Menschen. Jesus verurteilt das auch heute. Wir als seine Gemeinde sind die Schafe Jesu. Und es gibt Älteste, es gibt Diakone, Gemeindeleiter, die von Jesus eingesetzt sind. Diesen sollen wir nachfolgen und ihnen gehorsam sein. Aber wir sollen auch prüfen, bevor wir uns jemandem unterordnen. Lies nach 1. Timotheus Kapitel 3 oder auch Titus 1. Es geht nicht darum, dass jeder Älteste 100% diese Listen erfüllen muss. Das kann er gar nicht. Auch Älteste sind Menschen. Aber bevor du dich jemandem unterordnest, achte darauf, hat er seine Autorität von Gott oder geht es ihm um falschen Gewinn? Wenn du Ältester bist oder Diakon oder irgendein Amt in der Gemeinde hast, dann prüfe dich selbst. Lies auch du nach in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Überprüfe deine Haltung und dein Herz. Mache ich das, weil ich Gott dienen will? Liebe ich meine Schafe oder bin ich davon abgekommen? Jedes Amt soll in Demut ausgeübt werden. Und wichtig für uns als Gemeinde ist auch, dass wir beten für unsere Älteste, dass sie ihren Auftrag gut wahrnehmen können, dass Jesus Christus sie immer wieder befähigt und führt für ihr Amt als Hirte. Es gibt zwei Stimmen, die Stimme des Hirten und die Stimme des Fremden. Wir lesen dazu Verse 4 und 5 noch einmal. Die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Nun sehen wir, Jesus vergleicht sich hier schon mit dem guten Hirten, weil er sagt, die Schafe folgen dem Hirten und eben nicht dem Fremden. Also es geht hier nicht im Moment um Jesus als die Tür, sondern hier sagt Jesus schon, ich bin der Hirte. In dieser Schafhürde, die wir gesehen hatten, da waren Schafe in mehreren Hirten eingesperrt. Da hat es reichlich Platz, mehrere Hirten haben sich zusammengetan, ihre Schafe über Nacht da eingesperrt und einen Wächter angestellt, der an der Türe wacht. Am Morgen sind dann also die Hirten gekommen und die haben nicht die ganze Schafherde mitgenommen, sondern halt nur ihre Schafe. Das heißt, sie sind an die Tür gestanden und sie haben die Schafe gerufen. Vielleicht stellen wir das so uns vor, dass sie einen Lockruf gemacht haben und dann kamen die Schafe daher. Wenn wir aber genau nachlesen in Vers 3, Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Die Schafe wurden also mit ihrem Namen herausgerufen. Und immer wenn wieder ein Name genannt wurde, kam das Schaf zum Hirten. Der Hirte musste nicht Gewalt üben, um die Schafe aus dieser Hürde rauszubringen. Er rief den Namen und das Schaf kam. Der Dieb und der Räuber, die versuchen auch, die Schafe herauszulocken. Nur haben sie einige Probleme. Also sie können mal nicht zur Türe hinein, haben wir gesehen im ersten Punkt. Das heißt, die steigen irgendwo über die Mauer und versuchen dann, die Schafe zu sich zu locken, ein Schaf zu packen, mit dem Schaf wieder über die Mauer zu steigen und das Schaf mitzunehmen. Aber sobald die Schafe die Stimme des Diebes, also eine fremde Stimme, hören, rennen sie weg, weil sie kennen die Stimme nicht. Sie merken, mein Hirte tönt anders. Diese Stimme habe ich noch nie gehört. Und sie fliehen vor ihm. Wir haben gesehen, im Alten Testament wird das Volk Israel mit einer Schafherde verglichen. Das Volk ist gut geschützt in einer Schafhürde, getrennt von den Heiden. Die Heiden waren draußen, das Volk Israel sicher in der Schafhürde, geschützt durch das Gesetz Moses. Jesus sagt nun nicht, dass der gute Hirte in die Schafhürde eintritt und alle Schafe mitnimmt. Was wir eigentlich erwarten würden. Weil wenn es im Alten Testament heißt, das Volk Israel ist eine Schafherde in einer Hürde, dann müsste doch jetzt der Messias kommen und alle seine Schafe mitnehmen. Jesus sagt aber hier, der Hirte kommt und ruft sie einzeln mit Namen heraus. Das ist eine spannende Wendung. Israel war einst als gesamtes Volk das Volk Gottes. Das auserwählte Volk, das ihm nachfolgt. Nun aber, als die Zeit der Gnade und der Gemeinde anbricht, geht es nicht mehr um das gesamte Volk, sondern um den Einzelnen. Jesus ruft die einzelnen Schafe aus dieser Schafhürde heraus. Er will mit jedem Schaf ein persönliches Verhältnis haben. Es braucht nicht Zwang und Gewalt, sondern es braucht die befreiende Stimme des Erlösers: Mein Schaf, komm zu mir. Auch hier sehen wir wieder einen großen Unterschied zur Stimme des Hirten, zur Stimme des Diebes und des Räubers, zur Stimme der Pharisäer. Mit viel Drohungen haben sie das Volk behandelt. Sie haben gesagt: Wieso machst du das? Das ist dir untersagt. Wasche deine Hände besser. Das darfst du am Sabbat nicht machen. Es wurde immer gedroht. Das Volk litt unter diesen Hirten. Das Volk war nicht befreit, sondern sie hatten tausende Lasten auf ihren Schultern, was sie alles einhalten sollten, was fast nicht möglich war. Doch als Jesus kommt und einzeln Menschen in seine Nachfolge rief, da wurde der große Unterschied sichtbar. Es gab keine Gerichtsdrohungen mehr, sondern es gab die Einladung: Kommt her zu mir. Bekehrt euch von euren Sünden und folgt mir nach. Es ging nicht mehr um Ausgrenzung, sondern es gab Heilung von Krankheit. Aussätzige wurden rein und durften wieder in die Gemeinschaft, durften wieder in den Tempel kommen. Statt Tod gab es Leben. Als der Blindgeborene sehend wurde, hat er erkannt: Das ist ein Prophet, dem folge ich nach. Das ist so etwas anderes als die Stimme der Pharisäer. Der Unterschied war ihm so bewusst, dass er zu Jesus sagte: Ich will dir nachfolgen. Er wollte Jesus besser kennenlernen. Er merkte, dass die Pharisäer falsche Hirten waren. Und er merkte, dass Jesus, das war die Stimme des guten Hirten. So wie damals der gute Hirte an die Schafhürde tritt und die Schafe einzeln mit Namen herausruft, so ruft Jesus auch heute noch. Er will Menschen persönlich begegnen und dass Menschen in seine Nachfolge kommen. Es ist nicht ein unpersönlicher Ruf in die Menge, kommt, sondern Jesus spricht durch die Bibel und durch seinen Geist Menschen persönlich an. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, kann das sicher bezeugen, wie er erlebt hat: Jesus hat mich in seine Nachfolge gerufen. Und wir haben auf seine Stimme gehört und sind ihm nachgefolgt. Leider besteht heute mehr denn je die Schwierigkeit, die Stimme des Hirten zu hören. Es sind tausende Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Und wir müssen gut hinhören, was ist jetzt Hirte und was ist nicht Hirte. Wenn du in eine Bücherhandlung gehst, findest du unglaublich viele Bücher. Täglich kommen neue hinzu. Jeder Autor will dir irgendetwas vermitteln. Jeder bekommt ein Buch, das seinen Vorstellungen entspricht, egal ob es um das Wort Gottes geht oder nicht, ob es nah am Wort ist oder nicht. Wenn du die Zeitung aufschlägst, voll mit Nachrichten aus aller Welt, die morgen schon wieder von gestern sind. Alles will deine Aufmerksamkeit. Es geht nicht mehr darum, das Gute zu hören, sondern bei den Zeitungen geht es darum, dir möglichst viele schlimme Nachrichten zu bringen, dass du etwas erfährst aus der Welt. Die Wirtschaftsmeldungen zur Inflationsrate, die Eishockey-Resultate vom Wochenende oder die neuesten Indiskretionen aus Bundesbern. Das alles will dir etwas sagen, dass du dich damit beschäftigst. Weiter geht es mit dem Internet. Egal, ob du Blogs liest oder YouTube-Videos schaust, alle erklären dir irgendetwas. Alle wollen deine Aufmerksamkeit, die neuesten Verschwörungen aufdecken. Manipulationen der letzten Wahlen oder die Weltkontrolle durch das World Economic Forum. Egal was, es will deine Aufmerksamkeit. Weder Bücher noch Zeitungen noch das Internet sind einfach grundsätzlich schlecht und sollten gemieden werden. Aber es ist nicht die Stimme des guten Hirten. Es ist nicht die Stimme, die dir Leben bringt, sondern es ist eine andere Stimme. Wer sein Leben darauf baut, der hat keinen festen Grund und er kommt nie zur Ruhe. Er hört immer nur die falschen Hirten und weiß, das ist nicht richtig oder vielleicht doch oder ich muss dem noch nachgehen, ob es wirklich stimmt oder nicht. Und es führt nicht zur saftigen Weide, sondern oft zum Verderben. Ich sage nicht, meidet das alles, aber ich sage, gebt dem die richtige Priorität. Wir können als Christen nicht dauernd auf die Stimme des Diebes und des Räubers hören, statt auf die Stimme des guten Hirten. Brett McCracken hat das in seinem Buch Seele, nähre dich gesund, das ich allen sehr empfehlen kann, hat er das sehr eindrücklich dargestellt mit einer Weisheitspyramide. Die Grundlage ganz unten, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zu 100% Wahrheit, Quelle des Lebens, Licht und Reinheit. Von dem sollen wir uns so oft wie möglich ernähren. Täglich darin lesen, unsere Fragen und Antworten daran stellen und gesättigt werden. Das ist Leben für uns. Dann kommt die Gemeinde. Besuche regelmäßig die Gemeinde. Höre Predigten, welche Christus ins Zentrum setzen. Komm zur Gebetsstunde und zur Bibelstunde. Besuche andere Christen und halte Austausch mit ihnen. Das sind Menschen, die dir helfen auf dem Weg. Menschen, die dich unterstützen und ermahnen, die für dich da sind. Aber auch die Natur als dritte Ebene. Geh nach draußen, joggen, spazieren, Velofahren, egal was. Genieße die Schöpfung und die Ruhe. Genieße die Natur, die Gott für uns geschaffen hat. Dann an vierter Stelle kommen gute Bücher. Bücher von Autoren, die gottesfürchtig sind. Bücher, die Christus ins Zentrum stellen, die der Bibel entsprechen, die dich vielleicht warnen, die dich ermutigen, die dir Jesus groß machen. Dann die Musik oder auch die Kunst. Auferbauendes, Schönheit und Kreativität, welche uns Gott geschenkt hat. Da können Gefühle und Stimmungen ausgedrückt werden, die wir schwer in Worte fassen könnten. Und ganz oben der kleinste Abschnitt, das Internet oder eben auch die Tageszeitungen. Auch das hat seinen Platz, aber es gehört nicht in die Grundlage der Pyramide. Wenn wir so etwas oder etwas Ähnliches beachten, dann trainieren wir uns darauf, die Stimme des Hirten zu erkennen. Weil es geht nicht darum, dass wir alle 1000 falschen Stimmen als solche erkennen, sondern es geht darum, dass wir dank unserer Grundlage in Gottes Wort die Stimme des Hirten gut kennen. Wenn wir fest in dieser Stimme verankert sind, dann müssen wir nur noch entscheiden, das tönt anders, das ist nicht die Stimme des Herrn. Und wir müssen dem gar nicht mehr nachgehen, sondern wir sind gefestigt und kennen gut die Stimme unseres Hirten. Im Gleichnis gibt es zwei Personen, zwei Stimmen, aber nur eine Tür. Und das ist der Mittelpunkt oder das Hauptstück des Gleichnisses. Jesus spricht: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was für eine gewaltige Zusage für eine Schafherde, die ermattet und vernachlässigt ist, weil sie lange schlechte Hirten hatten. Vor dem Kommen Jesu hatte das Volk Israel keinen freien Ein- und Ausgang. Sie waren in dieser Schafherde, sie waren geschützt vor der Vermischung mit anderen Völkern, weil, wir sehen es im Alten Testament, diese Vermischung häufig zu Götzendienst geführt hat. Sie konnten aber auch gegen innen, hatten sie kein freies Eingehen. Die Stiftshütte oder später der Tempel hatte einen Bereich für alle, aber das Allerheiligste, wo Gott wohnte, war nur dem Hohepriester zugänglich. Das heißt, gegen innen und gegen außen war das Volk von Zäunen, von dieser Hürde umgeben. Das Einzige, was möglich war, war zu verharren, in dieser Schafhürde zu bleiben und zu warten, bis endlich der Erlöser Israels kommt, bis sie endlich Befreiung empfangen. Und nun ist es soweit. Jesus Christus steht vor ihnen und er offenbart sich als der Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes. Er öffnet den Zugang nach innen und nach außen, indem Jesus spricht: Ich bin die Tür. Jesus ist der Eingang und Jesus ist der Ausgang. Durch sein Sterben am Kreuz hat er den Zugang zu Gott geöffnet. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel entzweigerissen. Das Allerheiligste war plötzlich frei zugänglich. Alle Menschen konnten zu Gott kommen. Es gab keine Trennung mehr, sondern Gott war jetzt für alle Menschen da. Aber auch der Zugang gegen außen wurde frei. Das mosaische Gesetz, das die Schafe in dieser Hürde eingedrängt hatte, ist in Jesus Christus erfüllt. Jesus macht sogar in Vers 16 in Johannes 10 den Hinweis: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Die Heiden. Wir haben es im Lied bereits gesungen: In Christus gilt nicht Ost noch West. Es geht nicht mehr um die Trennung zwischen Israel und den Heiden, sondern Jesus sagt: Ich habe noch andere Schafe, die hole ich auch noch und ich führe diese beiden Schafherden zusammen zu einer Herde, die Ein- und Ausgang hat in ihm. Juden und Heiden sind in der Gemeinde vereint. Es ist keine Angst mehr vor Vermischung, sondern es ist ein gemeinsames Miteinander. Jesus ist also nicht gekommen, um zu stehlen und zu rauben, sondern er ist gekommen, um den Schafen endlich Befreiung, freien Ein- und Ausgang zu geben. Beim biblischen Glauben geht es nicht um ein Glaubensbekenntnis oder die Mitgliedschaft zu einer bestimmten Kirchgemeinde. Das Einzige, was wir brauchen für ein erfülltes Leben, ist die Türe zur Freiheit. Durch Jesus Christus kommen wir ins Reich Gottes und sind gerettet. Christus im Glauben annehmen und alle Sünden und alle Schuld hinter sich lassen und in ein neues, befreites Leben eintreten. Beim biblischen Glauben geht es aber auch nicht um gute Werke oder das Einhalten von Geboten. So wie die Schafe nichts dazu beitragen konnten, dass sie auf die Weide gerufen wurden, so können auch wir nichts dazu beitragen, dass wir gerettet werden. Jesus Christus ruft uns und sagt: Ich möchte mit dir in eine persönliche Beziehung eintreten. Ich möchte dein Hirte sein und dich auf die saftige Weide führen. Was du sagen kannst, ist ja oder nein. Wer glaubt, der ist errettet. Errettet vor der Strafe der Sünde und findet in Jesus Christus Ruhe, Nahrung und freie Bewegung. Jesus ist wirklich nicht einer dieser falschen Hirten, der dein Herz erobern will und dich dann links liegen lässt. Nein, Jesus ist gekommen, um dir das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Herr Jesus Christus, du bist unsere gute Hirte und unsere Tür. Wir danken dir, dass du den Zugang geöffnet hast. Wir danken dir, dürfen wir deine Stimme hören. Wir möchten dich bitten, dass wir einfach weiter unter deinem Schutz bleiben. Leite du uns, geh du uns voran zur guten Weide. Schenk du, dass wir weiterhin in dir offenen Ein- und Ausgang finden, dass wir nicht uns anderen Stimmen zuwenden, sondern dass wir täglich deine Stimme hören, dankbar sind und dir nachfolgen. Danke vielmals, hast du uns errettet, bist du unser guter Hirte und die Türe zum Leben. Amen.
Hören wir die Stimme des Hirten, der uns ruft. Dieser Hirte führt uns auf die Weide, er ist mit uns unterwegs, wir dürfen ihm folgen. Wir antworten auf diese Predigt, indem wir in eine Bitte einsteigen: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Im großen Liederbuch Nummer 371. Wir singen alle vier Strophen. Nummer 371.